Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrand und ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg. Jede Woche sprechen wir hier mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema. Und in dieser Woche wollen wir über die wahrscheinlich wichtigste Wahl des Jahres reden, über die Wahl in den Vereinigten Staaten. In etwa 10 Wochen entscheiden Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner, wer ihr nächster Präsident werden soll. In fast allen Umfragen liegt Joe Biden deutlich vorn, der Kandidat der Demokraten. Donald Trump, der Amtsinhaber, scheint abgeschlagen. Die Corona-Pandemie wütet in den USA, die Wirtschaftszahlen sind verheerend. Es sieht fast so aus, als sei das Rennen gelaufen, als stehe der Präsident vor der Abwahl, könne, wenn überhaupt, nur noch mit Tricks und Betrug gewinnen.
Aber stimmt das wirklich? Ist die Sache wirklich mehr oder weniger entschieden? Oder täuschen die Umfragen vielleicht, wie das schon mal passiert ist vor 4 Jahren, als niemand damit gerechnet hat, Trump könnte wirklich Präsident werden? Welche Wähler stehen denn eigentlich weiter zu Donald Trump, trotz all seiner Skandale? Und welche Strategie hat er, um sich die Wiederwahl vielleicht doch nochmal zu sichern? Gibt es ein Szenario, in dem er gewinnt, oder muss er dafür tricksen?
Darüber wollen wir mit einem der besten Amerika-Kenner im deutschen Journalismus sprechen, mit Klaus Brinkbäumer, dem ehemaligen Chefredakteur des Spiegel, der schon 4 oder vielleicht sogar 5 Wahlkämpfe in Amerika gecovert hat, jetzt in New York lebt, Mitarbeiter der Zeit ist, Autor der Zeit ist und vielen unserer Hörerinnen und Hörer bekannt ist aus seinem eigenen Podcast Okay America, den er zusammen mit Rieke Haberts alle 14 Tage bei Zeit Online moderiert. Herzlich willkommen, lieber Klaus. Wunderbar, dass du da bist.
Ich grüße euch. Guten Morgen, muss ich sagen. Hier ist es noch früh.
Ja, herzlich willkommen auch von mir, lieber Klaus. Schön, dass du da bist. Wir sind ein bisschen neidisch, denn Heinrich hat es vorhin schon im Vorgespräch gesagt, wir sind heute ungeheuer international. Heinrich sitzt in Hamburg, ich bin in Berlin und du bist in Maine, wo du Urlaub machst. Und du hast uns trotz Urlaubs ein Geräusch mitgebracht. Diejenigen, die unseren Podcast öfter hören, kennen das schon. Unser Gast bringt immer ein Geräusch mit, das irgendwas mit dem Thema zu tun hat. Klaus, was hast du mitgebracht?
Und wie ihr zweifelsfrei erkannt haben werdet, handelt es sich um das Öffnen eines Briefumschlages. Briefumschläge haben in diesem Wahlkampf und in diesem Jahr in den USA eine ganz besondere Bedeutung. Ich nehme an, dazu kommen wir später noch.
Darauf kommen wir noch. Jetzt wollen wir erstmal mit dir gemeinsam, Klaus, in die vergangene Woche schauen. Wer jetzt nicht gerade ein riesiger Trump-Fan ist, der würde wahrscheinlich sagen, der Präsident hatte eine nicht so gute Woche, um nicht zu sagen eine beschissene Woche. Mittlerweile sind 180.000 Menschen an Corona gestorben. Die Arbeitslosenzahlen sind extrem hoch. Trumps engste Beraterin Kellyanne Conway hat das Weiße Haus fast fluchtartig verlassen. Sein ehemaliger Vertrauter Steve Bannon wurde verhaftet, wenn ich das richtig verstanden habe, auf der Yacht eines chinesischen Milliardärs. Die Einschaltquoten für den Parteitag der Republikaner, der in der vergangenen Woche lief, waren enttäuschend. Und sogar Trumps Haussender Fox hat Joe Biden, den Kandidaten der Demokraten, vergleichsweise heftig gelobt. Keine besonders guten Aussichten also für Trump, könnte man denken. Ist das so, Klaus? Stimmt das Bild? Sieht es düster aus für den Präsidenten?
Und es kam noch eins hinzu, lieber Heinrich, nämlich Trumps Schwester, die in abgehörten mitgeschnittenen Telefongesprächen mit Trumps Nichte Mary, die ja das Bestsellerbuch über Trump geschrieben hat, gesagt hat, er sei ein Lügner und er habe keine Prinzipien. Was deshalb wichtig ist, weil es diesen Mythos der Familie Trump, verschworen zu sein, verschwiegen zu sein, zusammenzuhalten und immer erfolgreich zu sein, noch einmal durchbricht. Ja, es war keine gute Woche, das kann man so sagen. Und trotzdem, ihr habt ja in der Einleitung dieser Sendung danach gefragt, entschieden ist das Ganze noch längst nicht. Trump und sein Vizepräsident Pence und alle Strategen der Republikaner scheinen sich wirklich entschieden zu haben, welchen Weg zur Wahl sie gehen wollen. Und ich glaube, der kann auch funktionieren.
Lass uns noch mal einen Moment bei der Lage bleiben, wie sie jetzt ist. Und vielleicht kannst du uns noch mal erklären, dieser Abgang seiner Beraterin Kellyanne Conway, die Verhaftung von Bannon, das sind ja irgendwie so Räuberpistolen, an die wir uns einerseits schon gewöhnt haben, aber vielleicht kannst du nochmal erklären, was die politische Bedeutung davon ist, was steckt dahinter, welche Rolle spielt das?
Gerne, ja. Fangen wir bei Kellyanne Conway an. Sie ist eine der wichtigsten Personen, Frauen sowieso im Trump-Universum. So viele Frauen sind da nicht. Die Conway hat den Begriff der alternativen Fakten erfunden, der diese Ära ja wirklich geprägt hat. Der kam von ihr, dass die Trump-Regierung also alternative Fakten präsentiere. Damals fing das damit an, dass die Menschenmenge auf der Mall in Washington bei Trumps Vereidigung, also bei der Amtseinführung, angezweifelt worden war und so umstritten war, wie viele Menschen waren dort eigentlich. Kellyanne Conway war seine Beraterin. Sie war Wahlkampfmanagerin 2016 und auch jetzt wieder. Und die Familie, es sind also die Familie der beiden Conways und ihrer vier Kinder, ist in diesem gespaltenen Amerika richtig zwischen die Fronten geraten. George Conway, ihr Ehemann, ist Rechtsanwalt, ist eigentlich auch Republikaner und hat sich aber vor einiger Zeit entschieden, richtig scharf gegen Donald Trump anzugehen. Hat eine Gruppe von Aktivisten zusammengetrommelt, er twitterte gegen Trump, er war sehr, sehr scharf gegen Trump und dann sind irgendwann die eigenen Kinder eingestiegen, also Claudia Conway, 15 Jahre alt, hat inzwischen 400.000 Twitter-Follower, hat beide Eltern angegriffen, besonders die Mutter, aber auch den Vater. Und dann müssen die Eltern gesehen haben, Moment, wir jagen hier unsere Familie in die Luft. Das ist tatsächlich eine symbolhafte amerikanische Familie, diese Conways. Das hat man hier in vielen Familien, dass Kinder nicht mehr mit ihren Eltern reden. Meine Freunde sagen mir, dass sie mit ihren Eltern nicht mehr über Politik reden können, weil die einen für Trump und die anderen gegen Trump sind. Und die Conways sind wirklich symbolhaft, ja. Stephen Bannon wiederum, soll ich gleich fortfahren? Stephen Bannon hat Geld umgeleitet nach allem, was aus den Ermittlungen bisher bekannt geworden ist. Er hat eine private Firma gegründet, die neben seiner journalistischen Firma, die Trumps Mauerbau an der Südgrenze der USA zu Mexiko forcieren sollte. Also er hat Geld gesammelt für den Bau der Mauer zwischen den USA und Mexiko. Und nach allem, was die Ermittler wissen, sie haben E-Mails und sie haben Unterlagen, sind mindestens $1 Million auf Stephen Bannons Privatkonto gelandet. Ach. Und deswegen ist er verhaftet worden. Und ja, Heinrich, du hast vollkommen recht. Es war auf der Yacht eines chinesischen Milliardärs, Bannon braungebrannt, mit sehr, sehr ungewöhnlich langen Haaren. Kein Bild, das die Trump-Kampagne in diesen Tagen gerne in der Öffentlichkeit haben will.
Wie wirkt das denn auf den normalen Bürger? Ist das so ein bisschen, also diese Conway-Geschichte, du hast das erzählt, hat einen starken familiären Hintergrund, aber so ein bisschen ist ja das Signal oder könnte sein, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ist das so? Oder was denkt sich der normale Amerikaner, wenn er das so hört?
Ich bin mir nicht sicher, wer noch der normale Amerikaner ist. Die Geschichten werden ganz unterschiedlich erzählt, ja. Bannon zum Beispiel wird bei Fox News weitgehend totgeschwiegen. Fox News ist der zentrale Nachrichtensender des konservativen Amerika. Die kommentieren das kaum. Bannon war vor der Verhaftung eine große Figur dort. Er war ständig in den diversen Talkshows. Über die Verhaftung haben sie kaum geredet. Ja, sie mussten es natürlich vermelden, aber dann ansonsten war das nicht weiter wichtig. Die eher liberalen Sender CNN und MSNBC, auch die großen, die nationalen Fernsehsender ABC, NBC, CBS haben das natürlich groß vermeldet. Die Zeitungen haben darüber geschrieben. Es ist ein nächstes Glied in einer Kette von Verhaftungen. Also diverse Leute aus der Trump-Welt sind in den letzten Jahren verhaftet worden, aus unterschiedlichen Gründen. Kontakte zu den Russen während der Wahl 2016. Michael Flynn war das oder andere Berater, die im Gefängnis sitzen und saßen. Roger Stone wurde begnadigt von Donald Trump. Und da ist Bannon einer der weiteren. Und natürlich sagen die Demokraten und schreiben viele Medien zu Recht, dass das auf Korruption und jede Menge verbrecherisches Verhalten innerhalb dieser Regierung hinweist. Ob das aber die Trump-Wähler wirklich beeindruckt oder ob es sie vielleicht sogar bestätigt in der Theorie, dass der Staat Trump verhindern will, das ist ja die Konspirationstheorie der Rechten, dass der Deep State, wie sie ihn nennen, alles untergraben wolle, was Donald Trump betrifft. Das kann man auch nicht ausschließen. Ne? Und wer ist im Moment noch normaler Amerikaner hier? In diesem Wahlkampf geht es wirklich hitzig zu. Und ich glaube, dass das eher instrumentalisiert wird auf der Trump-Seite und dass es ihm nicht unbedingt schaden muss. Conway, entschuldige, ein Satz noch. Conway, das wird ihm schaden, das muss ihm schaden, weil er so viele Vertraute verloren hat. Er hat inzwischen seinen vierten Stabschef, er hat so gut wie alle Ministerien einmal durchgetauscht, also Minister. Er hat so viele Leute im engsten Umfeld, jetzt schon in der zweiten und dritten und vierten Besetzung, im vierten Amtsjahr. Diese Regierung ist nicht sehr stabil. Und Conway, das hatten wir schon ganz kurz, war eine seiner engsten Vertrauten. Der Verlust tut weh.
Lass uns, bevor wir nochmal auf dem normalen Amerikaner versuchen, auf die Spur zu kommen, lass uns einmal hören, wie der Mann die Situation zusammenfasst oder beschreibt, der sich vorgenommen hat, gegen Trump anzutreten, Joe Biden.
I accept this nomination for President of the United States of America. But while I'll be a Democratic candidate, I will be an American president. I'll work hard for those who didn't support me, as hard for them as I did for those who did vote for me. The current president has cloaked American darkness for much too long. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst. And now history has delivered us to one of the most difficult moments America has ever faced.
Das war Joe Biden, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, der Herausforderer von Donald Trump. Das war seine Rede auf dem Parteitag der Demokraten, als er die Nominierung angenommen hat. Und er hat nochmal gesagt, was auf Amerika zukommt. Kurz gesagt, eine Entscheidung in seinen Worten zwischen der Finsternis, Donald Trump, und dem Licht, Joe Biden. Ein ziemlich dramatisches Setting, Trump, der Fürst der Finsternis. Mehr kann eigentlich gar nicht auf dem Spiel stehen als in dieser Wahl. Das ist die Botschaft von Biden. Lieber Klaus, wir würden gerne einmal ein Gedankenspiel mit dir versuchen. Wir würden gern mit dir aus der üblichen Erzählung über Trump ausbrechen. Eine Erzählung, die in Deutschland ziemlich weit verbreitet ist und auch von vielen liberalen amerikanischen Medien geteilt wird. Diese Erzählung lautet in etwa, Trump ist ein Egomane, Narzisst, notorischer Lügner, jemand, der keinen Respekt hat vor der Verfassung und der Demokratie, der mit den Russen kungelt, du hast es erwähnt, der Autokraten wie Putin und Erdogan bewundert, der die Aufmerksamkeitsspanne eines Kleinkindes hat und sich in Wahrheit überhaupt nicht für Politik interessiert. Dennoch, und das ist das wirklich Interessante, finden immer noch ungefähr 42% der Amerikaner Trump ziemlich gut. Seine Zustimmungswerte sind in den letzten Tagen sogar leicht gestiegen. Und die Leute, die ihm da zustimmen, das sind ja nicht alles Rassisten oder Fanatiker.
Kommen wir also zu unserem Gedankenexperiment, das Heinrich angekündigt hat. Wir wollen nämlich mal mit den Augen eines Trump-Anhängers auf den Präsidenten schauen. Sagen wir mal eine weiße Frau in einem bürgerlichen Vorort, die ihn vor 4 Jahren gewählt hat. Wie schaut die denn heute auf den Präsidenten? Was wird ihr Bild sein, Klaus?
Das hängt ganz entscheidend davon ab, welche Nachrichten sie konsumiert. Wenn unsere imaginäre Frau, sagen wir mal, aus den Vororten von Cleveland, Ohio, wenn sie die dortigen Medien verfolgt oder Radio hört oder die New York Times liest, dann wird sie einen Präsidenten wahrnehmen, obwohl sie ihn vor 4 Jahren gewählt hat, der seine Versprechen nicht gehalten hat, ja, der natürlich keine Mauer zu Mexiko gebaut hat, der Amerika auch nicht gestärkt hat. Sie wird natürlich einen Präsidenten wahrnehmen, der an Covid-19 gescheitert ist, mitsamt seiner Regierung. 180.000 Tote, Heinrich hat es schon genannt, in dem Moment, als wir jetzt reden, ist eine verheerende Zahl. Die USA haben in dieser Krise alle wissenschaftlichen Daten ignoriert. Es gibt noch immer einen Kulturkrieg um die Maske. Ja, sollen sie tragen oder nicht? Wenn sie aber Fox News schaut und nur dort und über die Tweets des Präsidenten diesen wahrnimmt, hat sie ein ganz anderes Bild. Und das tun viele Leute hier. Stellen wir uns also unsere Wählerin in Cleveland, Ohio oder dem Vorort dort vor und sie hört und sieht Fox News. Und wenn sie in Downtown, ich folge jetzt eurem Gedankenspiel, Downtown Cleveland arbeitet, dann fährt sie jeden Tag 2 Stunden zur Arbeit und hört im Radio auch noch Rush Limbaugh, den erzkonservativen Radiomoderator, dann denkt sie, der Präsident sei erfolgreich, weil er Amerika gestärkt habe, China habe konspirativ das Virus in die USA getragen, um die USA zu schwächen. Und der Präsident habe vom ersten Tag an ganz entschlossen dagegen gekämpft. Trump habe Amerika auch vor all den Ländern wie Deutschland geschützt, die die USA seit Jahrzehnten ausgebeutet und ausgetrickst haben. Das sagt der Präsident ja wirklich. They're taking advantage of us, das ist seine Sprache. Und er hat ja sogar die Frauen gestärkt, das hat Trumps Tochter jetzt gesagt auf der Convention, also ist ein wirklicher Champion of Women, auch ein Zitat aus dieser, aus diesem Parteitag. Also ein ganz anderes Bild. Die Republikaner und auch Fox News, das schließt das ein, wenn ich die Republikaner sage, zeichnen das Bild eines strahlenden, entschlossenen Kämpfers für Amerika. Das hat mit der Realität, also vor allem mit der Covid-19-Realität und der wirtschaftlichen Realität, die aus Covid-19 folgt, nichts zu tun. Aber es ist die Erzählung und das kann auch verfangen, zumal, das ist jetzt ganz entscheidend, gerade bei diesen Vorstädten im Moment oder in diesen Vorstädten das Thema der inneren Sicherheit hinzukommt, wegen Covid-19 und dann wegen der Ausschreitungen nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis erzählen die Republikaner die Geschichte, dass die Demokraten das Land in Schutt und Asche legen wollten, also wirklich die Vorstädte niederbrennen wollten. They are burning down the cities.
So let me be clear. The violence must stop, whether in Minneapolis, Portland or Kenosha. Too many heroes have died defending our freedom to see Americans strike each other down. We will have law and order on the streets of this country for every American of every race and creed and color.
Because no matter what the Democrats say, you and I both know when we dial 911, we don't want it going to voicemail. So defunding the police is not an option. Everything starts with safety and security. You can't have anything else without it.
When we don't have basic safety and security in our communities, we'll never be free to build a brighter future for ourselves, for our children, or for our country. That's what's at stake in this election, and that's why we must re-elect Donald Trump.
Ja, das waren Originalbeiträge, wörtliche Zitate von Reden auf der Convention der Republikaner. Ich glaube, der erste war der Vizepräsident. Die Frau am Schluss war eine Frau, die kurzzeitig zu Popularität gekommen ist, weil sie sich vor ihrem Haus gemeinsam mit ihrem Mann, beide bewaffnet, gegen eine vorbeiziehende Black Lives Matter Demonstration gestellt hat, die jetzt zu einem Star geworden ist, der Republikaner. Also das große Thema ist Law and Order und es wird gespielt mit der Furcht. Die Furcht wird geschürt, dass es kein Recht, keine Ordnung, keine Sicherheit mehr gäbe in Amerika.
Und du sagst, Klaus, das kann verfangen. Man könnte ja auch auf den Gedanken kommen, dass der Präsident selbst einiges zur Spaltung und zu der aufgeheizten Stimmung beigetragen hat. Aber seine Anhänger und unsere Frau aus dem Vorort, die wird das nicht so sehen.
Es kann verfangen, also erstmal die Antwort auf deine Frage, liebe Tina, das kann Erfolg haben, ja. Und das hat ganz entscheidend mit dem amerikanischen Wahlrecht zu tun. Das kann man da nicht ignorieren. Es wird nicht verfangen bei der Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in diesem Land. Es ist ziemlich sicher, Heinrich hat ganz zu Beginn die Umfragen angesprochen, dass Joe Biden die Mehrheit der Stimmen erringen wird. Die Republikaner haben es, wenn man ihre Strategie, wenn ich sie richtig verstehe, richtig deute, auch aufgegeben, um die Mehrheit der Stimmen überhaupt noch zu kämpfen. Das tun sie nicht mehr. Biden wird die Wahl so ähnlich wie Hillary Clinton. Hillary hatte 3 Millionen Stimmen mehr als Donald Trump damals. Nach absoluter Stimmenzahl gewinnen. Es gibt hier Prognosen, dass es vielleicht sogar 4 oder 5 Millionen Stimmen mehr sein werden. Im Moment führt Joe Biden in den nationalen Umfragen immer so zwischen 8% und 10%. Aber das ist ja nicht entscheidend bei dieser Wahl. Es geht, das wisst ihr bestens, hier um das Electoral College. Also die Bundesstaaten haben prozentuale Anteile an den Wahlleuten, die dann den Präsidenten am Ende auf den Thron heben. Und das ist nicht fair besetzt. Also Stimmen im Landesinnern, in den Flächenstaaten, den sogenannten bevölkerungsarmen Bundesstaaten, sind deutlich viel mehr wert als Stimmen in New York oder Kalifornien, wo Joe Biden mit Sicherheit gewählt werden wird. Und deswegen kann man auch die Wahl gewinnen, wenn man nur die richtigen Bundesstaaten gewinnt. Bei der letzten Wahl, das haben wir, glaube ich, alle noch in Erinnerung, haben 3 Staaten, Wisconsin, Michigan und Pennsylvania, mit minimalem Vorsprung von teilweise nur 10.000 Stimmen, Wisconsin, die Wahl zu Donald Trumps Gunsten gekippt. Und darauf zielen die, dass sie in den Vororten der Städte in diesen Staaten, und das sind eher weiße Vororte, also mit weißen Amerikanern besiedelte, wollte ich sagen, haarscharf gewinnen und so ganz knapp die entscheidenden Bundesstaaten, und das sind dann die 3 genannten, plus Ohio, Florida, diese gewinnen. Und damit so gerade eben Trump durchs Ziel tragen, was natürlich die Spaltung im Land vergrößern würde. Also es wäre ein weiteres Mal nach der ersten Wahl von George Bush und dann der Wahl Donald Trumps 2016 so, dass ein republikanischer Kandidat durchs Ziel käme mit einer eigentlich verlorenen Wahl und trotzdem Präsident würde. Also die Minderheit würde die Mehrheit regieren. Und das ist kein absurdes Szenario. Nur darauf zielt die Strategie der Republikaner. Und das kann funktionieren, weil die Angst in den Vorstädten das ist kein Mythos, die ist schon real, ne? Also die Furcht, dass dieses Land sich zu sehr verwandelt durch Migration, das kennen wir in Deutschland ja auch bestens, dass die Black Lives Matter Bewegung zwar schon irgendwie berechtigt sei, das denken viele, sie hat eine große Unterstützung hier im Land, aber eben auch ausufere, und dass die innere Sicherheit ins Wanken gerät. Das wird verbunden mit einer Erzählung über Joe Biden, die mit der Wirklichkeit auch nicht viel zu tun hat. Also, dass Biden der Polizei Geld entziehen wolle, ist eine ganz entscheidende Lüge in dieser Propagandageschichte. Das stimmt nicht. Biden hat explizit ausgeschlossen, das zu tun. Er hat gesagt, I'm not going to defund the police. Das hat er gesagt, aber die Republikaner behaupten das Gegenteil. Und all das kann dazu führen, da wiederhole ich mich jetzt aber, dass Trump haarscharf in diesen entscheidenden Bundesstaaten gewinnen wird.
Trumps Methode ist also die Angst, das hast du eindrucksvoll beschrieben, und du hast auch diesen Subtext beschrieben, den es dabei gibt, nämlich dieses Thema Schwarz und Weiß. Und lass uns mal kurz jemanden hören, der sich auch in letzter Zeit zu Wort gemeldet hat.
For close to 4 years now, he has shown no interest in putting in the work. No interest in finding common ground. No interest in using the awesome power of his office to help anyone but himself and his friends. No interest in treating the presidency as anything but one more reality show that he can use to get the attention he craves. Donald Trump hasn't grown into the job because he can't. And the consequences of that failure are severe.
Ja, das war der Vorgänger von Trump, das war Barack Obama, der sich eingeschaltet hat in die Debatte in der letzten Zeit sehr deutlich und gesagt hat, er hat nichts getan in diesen 4 Jahren, um das Land voranzubringen. Im Gegenteil, er hat nur Dinge getan, um sich selbst voranzubringen. Auch Obamas Frau ist aufgetreten, Michelle Obama. Und ich frage mich, Klaus, wie kommt das eigentlich an? Also hilft das Joe Biden? Oder vielleicht gar nicht so sehr?
Doch, das hilft Joe Biden, weil es bei den Demokraten um Mobilisierung gehen wird. Es gibt sehr viele Afroamerikaner, Afroamerikanerinnen, vor allem Junge, die gesagt haben in Umfragen, nee, sie gehen nicht zur Wahl, sie glauben nicht mehr an Politik, sie glauben nicht mehr daran, dass irgendetwas für sie getan werde und es seien doch alle gleich korrupt und es lohne sich schlicht nicht, ja. Und die Mobilisierung ist ein ganz entscheidendes Thema. Bleiben wir mal zum Beispiel bei diesen Bundesstaaten, die wir vorhin hatten, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. Vor 4 Jahren war es so knapp, dass die Demokraten gewonnen hätten, wenn sie allein schon die Leute hätten mobilisieren können, die in den Vorwahlen noch für Bernie Sanders gewählt hat. Wenn die am Ende für Hillary gestimmt hätten, hätte Hillary die Wahl gewonnen, aber einige der Sanders-Anhänger sind dann nicht zur Wahl gegangen und andere haben Trump gewählt. Und dann hat Trump eben gewonnen. Dafür sind Botschaften wie die von Barack Obama und Michelle Obama gut. Leute, es geht hier wirklich um etwas. Das ist groß. Michelle Obama hat gesagt, dass Also die Wahl habe Auswirkungen auf viele Generationen und das sei nicht nur einfach eine Momentaufnahme jetzt. Mobilisierung ist extrem wichtig und dafür natürlich sollte der Demokratische Parteitag stehen. Ich glaube auch, dass das deswegen noch wichtig war, weil Joe Biden ja ein eher schläfriger Kandidat ist, kein brillanter Redner, keiner, der Menschenmassen in Bewegung bringt, sagen wir es mal vorsichtig. Ja, das ist er einfach nicht. Er ist ein sehr, soweit man das beurteilen kann, integrer, erfahrener Politiker, aber Charisma hat er nur begrenzt. Und da hilft einer wie Obama natürlich schon dadurch, dass Obama sagte, der war 8 Jahre lang an meiner Seite, er war extrem kompetent, ich vertraue ihm, liebe Wählerinnen und Wähler, bitte vertraut ihm auch. Das war eine wichtige Botschaft.
Ich frage deswegen, Klaus, oder ich war deswegen auf die Idee gekommen, dass es vielleicht auch gar nicht so nützlich sein könnte, weil es ja so ein bisschen auch die These gibt, dass Obamas Präsidentschaft, erster schwarzer Präsident, auch mit ein Grund war dafür, dass Trump dann diesen Erfolg überhaupt haben könnte. Also insofern könnte das natürlich auch nochmal in die andere Richtung mobilisieren.
Das stimmt ganz sicherlich. Da hast du vollkommen recht, Tina. Die Trump-Anhänger werden ja zumindest von so einem Angstgefühl getrieben, dass das weiße, konservative, republikanische Amerika verschwinde, ja, dieses Bürgerliche. Das hatten wir vorhin schon mal bei diesen Riots in den Vorstädten, diesen Ausschreitungen. Moment, was wird aus unserem Amerika? Diese Angst ist da. Und das hat natürlich teilweise offen und teilweise auch nur ganz, ganz vage, manchmal auch gar nichts mit Rassismus zu tun, manchmal schlicht mit Erfahrungen von Gewalt, die es ja gab. Also Gewalt ist ein großes Thema in Amerika, ne? Aber die Demokraten haben die schon demografische Mehrheit in diesem Land. Die Demokraten stehen für natürlich traditionell die Arbeiterschicht hier, aber längst auch für Studenten, Studentinnen in den Großstädten. Sie stehen für Migranten, Mexikaner, wie, das hoffen sie jedenfalls, auch Kubaner. Die Kubaner in Miami wählen eher republikanisch, aber die Demokraten umgarnen sie. Und da sie die demografische Mehrheit haben, geht es um Mobilisierung. Also wenn die Demokraten bei der Wahl ihre Anhänger und Anhängerinnen richtig in Bewegung bringen können, also dazu bringen können, dass sie trotz Covid-19 auch wirklich wählen oder Briefe, also zur Wahl gehen oder Briefwahl machen und das auch früh genug, damit die Wahlzettel auch gezählt werden können, also mitgenommen werden in die Wahl, dann gewinnen sie auch. Und das ist die entscheidende Frage.
Und um an die Frage von Tina nochmal anzuschließen, gehen wir nochmal zurück zu unserer fiktiven weißen Ex-Trump-Wählerin, die jetzt nicht weiß, wähle ich ihn wieder oder nicht. Wie kommt bei der die Rede von den Obamas an?
Könnte sein, dass sie es als zu wütend empfindet. Und das ist etwas, was dann sehr für die Trump-Strategie sprechen würde oder auf die Trump-Strategie einzahlen würde. Trump hat immer wieder diesen Begriff nasty für schwarze Frauen verwendet. Nasty woman. Das ist auch das, womit er Kamala Harris, die Vizepräsidentschaftskandidatin, sofort bezeichnet hat. She's nasty. She's very nasty. Das ist fies, gemein in der Übersetzung. Ne? Nasty ist bösartig. Und die Obamas waren beide ganz offensichtlich, also zutiefst emotional angefasst und verletzt und verwundet. Sie haben, ich fand, gute Reden gehalten, weil sie sich mehr als in der Vergangenheit wirklich getraut haben, auch eigene Gefühle damit reinzunehmen und nicht so zurückhaltend geredet haben. Hochintellektuell ist Barack Obama immer, aber jetzt hat er auch über Wunden gesprochen, auch persönliche Verwundungen. Ne? Die Kehrseite ist ganz sicherlich, dass das weiße Amerika dem schwarzen Amerika nicht so sehr Wut zugesteht. Ne? Das ist gefährlich hier. Also wenn Schwarze als wütend wahrgenommen werden, dann gibt es, sagen wir mal, im rassistischen Teil dieses Landes natürlich die sagen, hey, die müssen aber an ihrem Platz bleiben. Das ist bei weitem nicht die Mehrheit, aber die gibt es. Also es gibt ein weißes, rassistisches Amerika, das Donald Trump gewählt hat. Das unterstelle ich nur, um vorsichtig zu sein, bei weitem nicht allen Trump-Wählern, aber auch die anderen Trump-Wähler, also die ganz normalen Bürgerlichen, könnten sagen, Moment, das geht mir irgendwie zu weit, das ist mir alles zu laut, das ist mir zu schroff, das ist mir zu aggressiv. Und dann geht es wieder zusammen mit dem Moment dieser Black Lives Matter-Bewegung, ist das ausufernd? Nee, dann bleiben wir doch lieber bei Trump.
Black Lives Matter! No peace! No peace! No peace! No peace!
Und das ist genau das, was wir jetzt auch gerade sehen. In einem der von dir genannten Swing States in Wisconsin hat es wieder einen Vorfall gegeben. Ein weißer Polizist hat einen Schwarzen, der sich der Verhaftung entziehen wollte, aus nächster Nähe, ich glaube, 7-mal in den Rücken geschossen. Der Mann ist querschnittsgelähmt. Das ist ein Ort, der heißt Kenosha in Wisconsin. Da gibt es jetzt seit Tagen Ausschreitungen. Trump hat die Nationalgarde in Marsch gesetzt. Zahlt das auch wieder für Trump ein? Oder ist es auch wieder das gespaltene Amerika? Wer sowieso gegen Trump ist, sieht hier wieder Polizeirassismus am Werk. Und wer für Trump ist, sieht den schwarzen Mob, der die Straßen beherrscht?
Beides genauso, wie du es sagst, Heinrich. Und was am Ende dann stärker sein wird, werden wir erst bei der Wahl wirklich wissen. Ich glaube, also mein Tipp ist, dass die Bevölkerung sehen wird und auch sehen müsste, Moment, wer ist denn jetzt eigentlich der Präsident? Wer regiert denn gerade? Also wieso kann denn der Präsident sagen, ich stehe für Law and Order und ich sorge für Ruhe und Stabilität in diesem Land, deswegen müsst ihr mich wählen. Was ist denn der Zustand dieses Landes jetzt im Augenblick? Ja, das müssten die Wählerinnen und Wähler, wenn sie halbwegs gesunden Menschenverstandes nachdenken, wahrnehmen. Aber die Erzählung ist eine andere, wenn sie von der republikanischen Seite kommt. Und da ist so viel Geld im Spiel. Ich glaube, wir sind jetzt bei $1 Milliarde, wenn ich es richtig verfolgt habe in den letzten Tagen, die Republikaner ausgegeben haben für diesen Wahlkampf. Und das ist ja noch längst nicht zu Ende. Die Summen werden weiter steigen. Das Geld ist, das hier reinfließt in die Kampagnen, die über Facebook sehr gezielt in eben jene Vorstädte wie die von Cleveland, Ohio ja ausgespielt werden. Es ist so absurd hoch. Und da wird die Geschichte erzählt, von den verlassenen Polizeistationen, von den Frauen, die einsam zu Hause sitzen, während die Horden auf die Häuser zu marschieren. Und der im politischen Sinne jetzt gemachte Fehler der Regierung, nach meinem Verständnis, also wenn es jetzt mal um politisches Handeln geht, ist, dass die Ursache des Problems von der Trump-Regierung nicht angegangen wird, sondern die Trump-Regierung bewertet die auf die Morde oder Taten, in diesem Fall war es ja kein Mord, aber die Übergriffe der Polizisten folgenden Demonstrationen und dann wiederum gibt es bei den Demonstrationen hin und wieder Ausschreitungen und nur das nimmt die Trump-Regierung und macht daraus dann politische Botschaften. Das hat mit der Problemlösung nichts zu tun, mit Ursachenbekämpfung sowieso nichts. Das ist schlechte Politik, wenn wir Politik als Handeln verstehen. Aber es ist Wahlkampf, ne? Und in diesem Wahlkampf aber das hatten wir jetzt schon 2-3 Mal verfangen.
Klaus, es geht ja aber nicht nur um die Demonstrationen gegen Polizeigewalt. Es gibt noch ein zweites Phänomen, das das Land im Moment erschüttert.
Here in Chicago, murder has been up 40%. NYPD responded to close to 200 shootings.
Atlanta saw 31 people injured and at least 5 people killed.
This violence is happening within a coronavirus pandemic that officials say is affecting nearly every aspect of the public safety ecosystem.
There's less resources to fight violent crime.
A perfect storm of COVID disruptions.
Looking ahead, we are likely going to see more grim headlines.
Seit dem Ausbruch der Pandemie explodieren in den amerikanischen Innenstädten die Verbrechenszahlen, die Mordzahlen, die jahrelang, jahrzehntelang zurückgegangen sind, schießen nach oben. Das ist eine Realität, die natürlich auch diesem Wahlkampf von Donald Trump in die Hände spielt.
Ja, tut sie und tut sie nicht. Also sie tut, du hast recht, ne? Das sind real existierende Zahlen, Heinrich. Die haben mit Covid-19 zu tun, die haben mit der Wirtschaftskrise in diesem Land zu tun, mit der existenziellen Not vieler Menschen. Und sie haben natürlich mit Waffen zu tun. Die Trump-Regierung ist gesponsert worden vor 2016 von der NRA. Also viele Trump-Regierungsmitglieder hatten Spendengelder, Spendeneinnahmen durch die NRA, das ist die Waffenlobby, und viele Senatoren, republikanische Senatoren ebenfalls. Das ist eine wesentliche Ursache und da geht die Regierung natürlich nicht dran. Sie tut jetzt so, als würde sie für Gesetz und Ordnung sorgen, Recht und Ordnung sorgen, in einer Krise, die sie jedenfalls selber mit herbeigeführt hat. Ja.
Also ich fasse nochmal zusammen, die Methode von Trump ist, Angst erzeugen, um dann aufsetzend auf dieser Angst als Anwalt von Recht und Ordnung aufzutreten. Aber das ist nicht alles, was er macht. Er versucht es auch ein bisschen mit dem Prinzip Hoffnung. Und da können wir uns auch mal anhören, was er da zu melden hat.
The FDA has issued an emergency use authorization, and that's such a powerful term, emergency use authorization, for a treatment known as convalescent plasma. This is a powerful therapy that transfuses very, very strong antibodies from the blood of recovered patients to help treat patients battling a current infection. It's at an incredible rate of success. Today's action will dramatically expand access to this treatment.
Also Trump spricht hier von einer Blutplasma-Behandlung, die er als Durchbruch im Kampf gegen Corona bezeichnet. Das heißt, er versucht in Aussicht zu stellen, dass er also nun den Durchbruch im Kampf gegen diese Seuche gewinnt, nachdem er ja schon das Duell um den Impfstoff an seinen Freund Wladimir Putin verloren hat. Kann er damit durchkommen? Also wir haben alle noch diese wahnsinnigen Bilder vor Augen. Du hast das live erlebt, Klaus, die Leichenwagen, die da rumgefahren sind. Kann Trump jetzt auf einmal als der auftreten, der das Problem löst? Die Zahlen gehen ja ein bisschen runter momentan, die Zahl der Neuinfektionen.
Ja, die Steigerungsrate geht runter, aber die absoluten Zahlen steigern sich natürlich weiterhin. Prognosen hier lauten im Moment so 300.000 Tote bis Jahresende, ja, und auf jeden Fall über 200.000 Tote, wenn gewählt werden wird am 3. November. Die Corona-Krise rollt, die Metapher der Welle ist ja schon oft verwendet worden, jetzt in der zweiten oder dritten, vielleicht auch immer noch ersten Welle von Küste zu Küste und Bundesstaat zu Bundesstaat. Und weil die Atemschutzmasken so umstritten sind, und wir haben es jetzt zum Beispiel bei der Rede von Mike Pence, dem Vizepräsidenten, gesehen, weil die Leute auch wirklich nicht Abstand halten, selbst innerhalb der Regierung nicht, ja, oder innerhalb des engsten Umfeldes der Republikaner nicht, wird die Krise auch nicht, also sobald jedenfalls, nicht aufhören. Der Versuch, den du jetzt ansprichst, Tina, ist ein weiterer, eher halbgarer. Wissenschaftler sagen, Moment, diese Verordnung von Trump bringt nichts, weil Blutplasma, also eine so, was Covid-19 betrifft, jetzt minimale Wirkung hat. Das ist vollkommen überverkauft, ähnlich wie dieses Mittel Hydroxychloroquin, das ist schwer auszusprechen, das Trump vor drei, vier Monaten so. Ja, ich hab's mir aber
das
auch.
Das war sehr flüssig, fand
ich. Ich bin Podcast erfahren und musste es üben, Heinrich. Das Trump vor einigen Monaten immer wieder anpries und wo erwiesen ist, dass es keine Wirkung hatte. Er hat auch schon mal gesagt, dass man Bleiche trinken solle, ja. Und die Wissenschaftler zucken dann immer, wenn man an Anthony Fauci, seinen wesentlichen Epidemiologen, dann betrachtet, während Trump diese Sätze sagt. Fauci zuckt immer ganz leicht und lächelt dann sofort wieder milde und lässt dann ein, zwei Tage vergehen und dementiert dann die Aussagen seines Präsidenten so hintenrum in irgendeinem Interview und rückt das alles wieder gerade. Aber das ist natürlich keine konsistente Politik und das ist nicht zielführend. Wenn wir aber uns wieder fragen, und ich glaube, das war ja eure Frage, hat das einen Einfluss bei der Wahl? Es ist möglich, dass im entscheidenden Moment, und hier gibt es ja unabhängige Wähler, die noch nicht entschieden sind, wen sie wählen, dass im entscheidenden Moment so ein Optimismusgefühl entsteht. Und am 1., 2., 3. November die Menschen hier denken, da ist jetzt die Trendwende, das kippt gerade und der Präsident hat einen Weg gefunden. Dann können 20.000 Menschen in Wisconsin ihr Kreuz bei Trump machen und dann gewinnt er die Wahl. Ne? Das ist hier so knapp und das ist auch so kurzfristig oft, dass Prognosen, die man 65 Tage vor der Wahl abgibt, ganz oft falsch sind, weil es am Ende dann irgendetwas ist. Vor 4 Jahren einen Entschluss von James Comey also Ermittlungen gegen Hillary Clinton zu eröffnen. Ich glaube, es war 3 Wochen vor der Wahl und das hat die Wahl gekippt.
Der damalige FBI-Direktor.
Genau. Und eigentlich war die Affäre, die sogenannte E-Mail-Affäre Hillary Clintons, vergessen und vorbei. Und dann sagt Comey, er eröffnet Ermittlungen, die dann wieder eingestellt wurden. Aber das hat die Wahl gedreht. Und so etwas kann natürlich diesmal auch wieder passieren, wenn Trump Optimismus in eigener Sache erzeugt oder wenn Biden einen schweren Fehler macht kurz vor der Wahl, geht alles wieder ganz anders aus, als wir es jetzt hier so wunderbar analysiert haben. Ne?
Das ist genau unsere nächste Frage, Klaus. Wir erinnern uns nicht nur an diese Ereignisse vor 4 Jahren, sondern wir erinnern uns alle, manche mehr, manche weniger, ich besonders, weil ich auch geschrieben habe, es ist unmöglich, dass Trump gewinnt.
Ich habe das auch geschrieben. Ja.
Danke. Und wir haben uns alle auf die Umfragen verlassen und wenn ich mich recht entsinne, hatte sich Trump eigentlich auch gar keine Chancen ausgerechnet. Aber die Frage ist natürlich, ist sowas auch jetzt wieder möglich? Können auch jetzt die Umfragen wieder komplett täuschen oder in eine falsche Richtung weisen? Gibt es sowas wie eine schweigende Mehrheit? Dazu haben wir auch einen Ton.
Joe Biden and the radical left are now coming for our freedom of speech. They want to bully us into submission. If they get their way, it will no longer be the silent majority. It will be the silenced majority.
Das war der Sohn von einer der Söhne von Donald Trump, auch auf der Parteitag der Republikaner, hat gesagt, es gibt eine schweigende Mehrheit, die hinter Trump steht. Hat er da einen Punkt? Gibt es das? Trauen sich Trump-Wähler bei Umfragen nicht, die Wahrheit zu sagen?
Auch das wiederum ist erforscht worden und es gibt ein paar Menschen hier, für die das offenbar zutrifft. Die würden aber nach allen Erkenntnissen der Politologen in den USA nicht sagen, dass sie dann Joe Biden wählten, sondern sie würden sagen, ich bin noch unentschlossen, ich weiß noch nicht genau. So käme man ja aus einer Umfrageklemme auch heraus. Ja? Wenn man nicht sagen wollte, ich bin Trump-Anhänger, dann würde man sagen, nee, ich weiß noch nicht. Und die Unabhängigen machen hier 4% aus, jetzt zum heutigen Zeitpunkt. Wenn alle Unabhängigen Donald Trump wählen würden, würde Joe Biden nach jetzigem Stand immer noch gewinnen, jedenfalls was die absolute Stimmenanzahl angeht. Es ist in den vergangenen Jahren, wenn über Umfragen diskutiert wurde, oft ein Fehler gemacht worden. So falsch lagen die Umfragen vor 4 Jahren gar nicht. Die nationalen Umfragen hatten einen Sieg Hillary Clintons um 3, 4, 5 Millionen Stimmen vorausgesagt. Und sie hat mit 3 Millionen Stimmen Vorsprung die Wahl gewonnen, was absolute Stimmenzahl angeht. Die Umfragen in den kleinen Staaten wie Wisconsin oder auch in dem großen Pennsylvania lagen haarscharf falsch, aber die Wahl war auch knapp dort. Ne? Und das ist nach deutschem Verständnis so dieses 1%, 2% Margin of Error heißt das hier. Wie heißt das auf Deutsch? Mir fehlt gerade das Wort.
Fehlertoleranz, oder?
Genau, ja, Fehlertoleranz. Also, ja. Die man mit einkalkulieren muss bei Umfragen. So präzise können Umfragen nicht sein. Also im Moment müsste Biden gewinnen nach dem heutigen Stand, aber das ist noch genug Zeit, um das Ganze zu drehen und das Wahlrecht ermöglicht Trump immer noch den Sieg hier.
Und wir haben noch die drei oder vier TV-Debatten vor uns, bei denen Biden, der ja eine Neigung hat, sich zu verhaspeln oder dummes Zeug zu reden, möglicherweise noch seinen Vorsprung verspielen könnte. Trump jedenfalls
ist sich gar... Entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, Heinrich. Es ist auch wirklich interessant. Das tun sie ja beide. Also Trump ist einer, der sich ständig verspricht, der ständig Worte wiederholt, der immer Halbsätze so unvollendet in der Luft hängen lässt und dann wieder neu ansetzt. Der ist in Wahrheit kein guter Redner und profitiert von Medien, also in Wahrheit auch von uns, da Medien seine Zitate verdichten und sehr viel klarer in die Welt tragen, als sie eigentlich sind. Trump ist kein guter Redner. Er kommt damit durch, dass er Biden nun nachsagt oder unterstellt, kein guter Redner zu sein. Ja? Und damit hat er auch recht. Was ich aber sagen will, ist, Biden redet nicht schlechter als Trump. Sie sind beide keine exzellenten Redner. Die beste Rednerin in dem Quartett der Kandidaten, wenn man Mike Pence und Kamala Harris dazu nimmt, ist Kamala Harris, die wirklich glänzend redet und herausragend ist, spontan, schnell, gedankenstark, die wagt etwas in Reden, also sie schlägt intellektuelle Bögen. Keiner der drei anderen kann das. Trump nicht, Biden nicht, aber du hast recht, Biden verspricht sich oft. Er sagt auch Dinge, die wirklich, wirklich schädlich sind. Also ein Zitat schadet ihm massiv. Er hat einmal gesagt, das ist jetzt so etwa 2,5 Monate, wenn ich es richtig im Kopf habe, her, Schwarze, also Afroamerikaner, die Trump wählten, seien nicht schwarz, seien nicht wirklich, you ain't black, ja, wenn du Trump wählst. Das darf man nicht machen, weil das natürlich patronistisch ist, oder
herablassend,
auf jeden, also. Herablassend, übergriffig, ne? Und das hat ihm massiv geschadet. Das wird vermutlich sogar die Wahlbeteiligung bei den Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern drücken. Und er hat das mehrfach bereut, aber er kann es nicht ungeschehen machen. Ne?
Trump jedenfalls selber scheint sich ganz sicher zu sein, dass er die Wahl gewinnt.
Now, if you want to really drive him crazy, you say 12 more years.
Also, auch da nochmal nachgefragt. Er sagt, wir werden für 4 Jahre wiedergewählt werden. Aber wenn man die Gegenseite richtig wahnsinnig machen will, dann muss man nur sagen, wir werden 12 Jahre regieren, was die Verfassung eigentlich nicht zulässt. Nur 2 Amtszeiten sind zulässig, beziehungsweise das ist mindestens eine Übung. Wie real sind solche Gedankenspiele, dass er womöglich nach einer potenziellen Wiederwahl noch länger bleibt? Gibt es eine autoritäre Versuchung bei Donald Trump?
Letzteres ja. Er versucht rechtlich bindende Vorladungen, zum Beispiel vor den Senat oder den Kongress, vor Untersuchungsausschüsse, schlicht zu ignorieren. Gerichtsurteile, jetzt gab es wieder eins, dass er seine Steuerunterlagen preisgeben müsse. Da ist ein Ermittlungsverfahren gegen die Trump Organization, also die wirtschaftliche New York, in New York anhängig, und er versucht das schlicht und einfach zu ignorieren. Er versucht durch dieses ständige Fake News, durch die Attacke auf die Medien, die Kontrolle, die Medien ausüben, zu schwächen. Autoritäre Versuchungen gibt es da ganz gewiss. Er hat es offen gelassen, ob er das Wahlergebnis akzeptieren werde, wenn er die Wahl verlieren sollte. Er zweifelt die Wahl als solche an, also die Legitimität dieser Wahl. Es gibt mehrere
Dinge. Aber nur, wenn er verliert, ne?
Ja, natürlich nur, wenn er verliert. Und also Politologen hier, viele Wissenschaftler, viele Leute aus den neutralen Medien sagen, Moment, da kommt eines zum anderen. Die vielen Lügen natürlich, das ständige Untergraben wissenschaftlich bewiesener Daten, das Ignorieren von Fakten aller Art, auch die Nähe zu Diktatoren, der ständige Angriff auf demokratische Verbündete wie Deutschland, ne? All das spricht für autoritäre Neigungen dieses Präsidenten, die er ganz gewiss hat. Ob er so weit gehen würde, dass er dann wirklich schlicht das Weiße Haus nicht räumt, wenn er die Wahl verliert, oder wenn er die Wahl gewinnt, dann die Amtszeit auszudehnen, kann man nicht prognostizieren. Das, was er da gesagt hat in dem von dir eingespielten Clip, lieber Heinrich, kann natürlich auch seine Art von Humor gewesen sein. Ne?
Sehr lustig.
Auch möglich.
Ja. Kann man sich denn vorstellen, Klaus, also dass er alles Mögliche versucht, da ist inzwischen, glaube ich, der Fantasie sind kaum noch Grenzen gesetzt nach allem, was man schon mit ihm erlebt hat. Kann man sich denn vorstellen, dass er damit durchkommt? Denn das ist ja, also angenommen, es käme wirklich so, er räumt das Weiße Haus nicht, er hört einfach nicht auf, er geht einfach nicht. Das gehört ja auch zum Charakteristischen seiner Amtszeit, dass er mit unglaublichen Dingen durchgekommen ist, wo man auch schon mehrfach dachte, naja, das kann zwar einer versuchen, aber das kann ja nicht funktionieren. Kann das funktionieren?
Ja, das kann funktionieren. Das ist für mich die größte Enttäuschung der vergangenen Jahre, dass die Instanzen, ich rede jetzt von Gewaltenteilung in den USA, nicht wirklich funktionieren, ja, dass der Supreme Court Donald Trump immer wieder stützt in ganz entscheidenden Momenten. Der Supreme Court hat im Moment eine 5-4 Mehrheit konservativer Richter, also zu den Republikanern neigender Richter, dass die eigene Partei, die Republikaner, Trump in allem trägt, was er tut, und Kontrolle aufgegeben hat, sogar eigene Befugnisse aufgibt. Also über den Etat hat immer der Senat zu entscheiden. Und das lässt der Senat sich stückweise aus der Hand nehmen und übergibt das ins Weiße Haus, ist enttäuschend. Und natürlich auch da wieder ziehen Historiker, Historikerinnen, mir fallen Anne Applebaum oder Jill Lepore ein, Vergleiche zu vergangenen autoritären Perioden in der Geschichte. Es gibt auch Vergleiche, ehrlich gesagt, zu Deutschland in den 30er Jahren. Ja, warum ermöglicht eine Partei einen solchen Präsidenten, der immer weitergeht mit autoritären Methoden. Warum tragen die das mit? Leute, die noch vor 4 Jahren gegen Trump waren, also Kandidaten der Republikaner, die jetzt alles bejubeln, was dieser Präsident tut, nur damit er mit ihnen Golf spielt. Oder sie in ihren Senatorenämtern bestärkt, wenn sie wieder in den Wahlkampf ziehen oder so. Die Partei ermöglicht diesen Präsidenten und es gibt einige, die dann off the record sagen, er geht aber da wieder zu weit und die Lügen sind unangenehm und dieses ständige Twittern, Hilfe, wir schämen uns in Wahrheit, aber öffentlich tragen sie ihn.
Die große Frage ist, und damit kommen wir quasi im Bogen zurück zum Anfang, zu deinem Geräusch, die große Frage ist ja auch, ob die Wahl überhaupt als Wahlakt gut funktioniert. Dann gibt es viele Zweifel und im Zentrum der Zweifel steht die in Amerika sehr ungewohnte Briefwahl. Wo liegt da das Problem, Klaus?
Donald Trump greift den, da fängt die Geschichte an, den US Postal Service seit einigen Monaten oder in Wahrheit auch schon länger, seit einem etwas mehr als einem Jahr massiv an. Das wiederum ist in Wahrheit ein Nebenstrang in dieser Geschichte. Der US Postal Service, also die Post, trägt Pakete für Amazon aus. Und Amazons Besitzer ist Jeff Bezos, Gründer. Bezos wiederum ist Eigner oder Gesellschafter der Washington Post, die Donald Trump kritisiert. Das ist der Kern der Geschichte. Donald Trump will nicht, dass Amazon Geld verdient. Er will nicht, dass die Washington Post ihn kritisiert. Und er will nicht, dass der US Postal Service für Amazon arbeitet. Und deswegen entzieht Donald Trump dem US Postal Service Geld. Er hat einen Vertrauten zum Chef der amerikanischen Post gemacht, der die Dienstleistungen der Post eingeschränkt hat. Es wurden Briefkästen abgeschraubt und die Möglichkeit, Überstunden zu machen, wurde eingeschränkt für die Beamten dort. Und jetzt haben wir eine Wahl in Pandemiezeiten. Die Leute wollen logischerweise Briefwahl machen. Klar, also bevor man sich in langen Schlangen in irgendwelche Wahllokale begibt und sich dann dort ansteckt, wollen viele Menschen Briefwahl machen. Donald Trump übrigens hat immer wieder Briefwahl gemacht in der Vergangenheit. Die Frage, ob diese Wahl nun funktioniert, kann vorher keiner beantworten, aber die Furcht, dass es vor allem, wenn es knapp wird, also in vielen Bundesstaaten knapp wird, dass es dann sich über Wochen hinzieht, weil Stimmzettel nicht gezählt werden konnten oder weil sie verspätet eingegangen sind und weil es dann Beschwerden der Bürger und Bürgerinnen gibt, ist groß. Also die Furcht, dass sich da etwas, was wir hier, wann war das, 2000, ne? Al Gore gegen George Bush in Florida, wo dann am Ende nach langen Wochen des Ringens der Supreme Court entschieden hat, George Bush wird Präsident, obwohl Al Gore sowieso die Mehrheit der Stimmen im gesamten Land hatte und vermutlich sogar die Mehrheit der Stimmen in Florida. Aber dann durfte nicht mehr ausgezählt werden in Florida. Und dann sagt ein Gericht, das ist unser Präsident und der zieht dann nach dem 11. September in den Krieg und verändert die Welt. Ja? Dass sich so etwas wiederholt, diese Furcht, ich habe jetzt einen sehr langen Satz gesprochen, ich weiß nicht mehr, wie ich ihn angefangen habe, aber diese Furcht ist groß und ich glaube, die ist berechtigt.
Also diese Wahl ist voller Unwägbarkeiten, voller Spannung.
Oh ja.
Es ist auch gar nicht sicher, dass wir am Wahlabend oder am nächsten Morgen ein Ergebnis haben. Es kann sein, dass sich das lange hinzieht. Fest steht nur einigermaßen sicher eins, dass am 20. Januar 2021 um 12 Uhr mittags, so steht es nämlich in der Verfassung, die Amtszeit des alten Präsidenten endet und dann die Amtszeit des neuen Präsidenten beginnt. Wer das sein mag, keine Ahnung. Wir werden vielleicht nochmal Gelegenheit haben, mit dir zu sprechen, Klaus, über dieses und vieles andere. Vorher wollen wir aber noch etwas anderes von dir hören.
Die Flop 5.
Ja, Klaus, fest steht nämlich, dass wir die Flop 5 hier wieder besprechen wollen. Das ist eine Rubrik, die wir im Politikteil haben. Diejenigen, die uns schon öfter zugehört haben, kennen das. Das sind 5 Sätze, Dinge oder Klischees, die unser Gast nicht mehr hören kann. Klaus, und du hast uns auch welche mitgebracht. Was ist dein erster Flop?
Ich kann mich gar nicht entscheiden, aber die, was so viel ist, was ich hier in diesem Land nicht mehr hören kann, ja. Und ich liebe die USA, ich liebe sie wirklich. Das erste und unangefochten auf Platz 1 stehende Wort ist Hoax. Das Wort Hoax ist das für mich das Wort dieses Jahres, weil es auf alles angewandt wird, was vor allem auf der republikanischen Seite, aber es wird auch anderswo angewandt, Leute irgendwie denunzieren wollen. Ja? Also Corona-Hoax.
Was heißt
Impeachment
Hoax?
Hoax, entschuldige, das muss man sofort übersetzen, ist Schwindel. Erfindung. Ganz wichtig, Heinrich, ja. Hoax ist ein Schwindel, also der Corona-Schwindel, der Impeachment-Schwindel, the Russia-Hoax, die Ermittlungen in der Russland-Affäre. Es gibt inzwischen einen wirklich unabhängigen Bericht, parteiübergreifenden Bericht beider Parteien. Die Republikaner haben mitgemacht, was geradezu spektakulär ist, was die Russland-Ermittlungen angeht. Und es ist nachgewiesen, dass es unerlaubte Verbindungen zwischen der Trump-Kampagne, also zwischen dem Trump-Lager und den Russen, dem russischen Botschafter insbesondere, aber auch der russischen Regierung, russischen Privatleuten im Wahlkampf und vor der Amtsübernahme gab, und das ist illegal. Trump antwortet mit Russia Hoax und Russland Schwindel eben. Und seine Anhänger glauben das. Es ist immer Hoax, 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 und es beschädigt Demokratie, wenn alles, was wahr ist, mit diesem Wort belegt wird.
Kein Schwindel mehr. Was ist der zweite Flop?
Die Left-Wing Radicals war ein Wort in der republikanischen Convention, also in dem Parteitag, was nahezu in jeder Rede wiederkam. Und dann die Söhne Donald Trumps, ja, Eric und Donald Jr., wenn die von Biden und Harris als Left-Wing Radicals, also Linksradikalen, reden. Der Präsident selber hat ja sogar von Linksfaschisten geredet in seiner Rede da vor Mount Rushmore vor einigen Wochen. Also wenn man aus St. Pauli kommt, ich habe lange in St. Pauli gelebt, und dann sich Joe Biden anguckt, Left-Wing Radical ist wirklich das Letzte, was einem da einfällt, wenn man diesen Mann erlebt, diesen 77-jährigen, milden, so ganz vorsichtig sich durch die politische Welt tastenden Großvater, das ist er ja, Left-Wing Radicals will ich auch nicht mehr hören.
Also auch weg damit. Hast du noch einen dritten Flop, Klaus?
Donald Trump als Champion of Women. Ihr erinnert euch an das...
Wer sagt das, Klaus, außer ihm selbst?
Das sagt Melania Trump, das sagt Ivanka, seine Tochter, das sagt Kellyanne Conway, seine Beraterin.
Also alle Frauen, die ihn am besten kennen, finden ihn toll.
Die Frauen, ja, die ihn am besten kennen, sagen Champion of Women, weil er Frauen befördere. Und wenn man sich dann die Vorwürfe sexuelle Belästigung oder das ja wirklich berühmte sogenannte Hollywood-Tape, wo er diesen entsetzlichen Satz gesagt hat, grab them by the pussy, den will ich nicht übersetzen. Hm. Das Champion of Women, nee, will ich nicht mehr hören.
Weiter. Nummer 4, was?
Zur Abwechslung mal Joe Biden. Okay. Wenn ihr Joe Biden zuhört, seine Reden sind zu schlicht. Er sagt immer, here's the deal.
Oh Gott, das ist aber doch auch Trumps Wort, oder?
Ja, aber Biden hat so ganz simple Mittel, seine, ich will jetzt nicht immer nur Trump kritisieren hier. Biden hat ganz simple Mittel, seine Reden zu strukturieren. Und ich schlafe dabei ein, wenn er sagt, here's the deal. Und dann kommt irgendeine dann doch eher banale These. Er ist leider kein guter Wahlkämpfer.
Okay.
Also du musst da eher an QVC denken oder so. Und du willst keine Wärmedecke bestellen. Ja. Aber
und fünftens ist langweilig, genau. Fünftens ist Fake News. Ich bin's wirklich leid. Alles, was hier berichtet wird, alles, was schlichte Wahlkampfanalyse ist, was durch Dokumente bewiesene Enthüllung ist oder was einfach wissenschaftlich dokumentierte Tatsache in Sachen Covid-19 ist, wenn die Republikaner es nicht mögen, sagen sie Fake News und ihre Anhänger glauben es. Und wenn Demokratie funktionieren soll, muss sie das hinter sich lassen. Das ist ein ganz irgendwie großer Satz, aber ich glaube, er ist wahr.
Vielen Dank, lieber Klaus.
Es war eine Freude.
Ja, das war das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns Dinge fragen wollen, wenn Sie uns Anregungen mitgeben wollen, wenn Sie uns kritisieren wollen und natürlich auch gerne, wenn Sie uns loben wollen, dann können Sie uns schreiben an unsere Mailadresse, und die heißt daspolitikteil@zeit.de.
Jetzt ist immer der Moment, wo wir uns bedanken. Wir bedanken uns natürlich bei unserem Gast, Klaus. Wir bedanken uns aber auch bei Paula und Felix von den Pool Artists, unseren fabelhaften Producern. Wir bedanken uns sehr bei Carlotta Wald, die uns bei der Recherche und den Tönen unterstützt hat und die heute auch noch zum Internationalen beiträgt, denn sie ist uns aus Mallorca zugeschaltet. Wir sind also weltumspannend beim Politikteil. Lena von Holt, die das üblicherweise macht, ist gerade auch in Ferien, keine Ahnung wo, aber sicherlich auch irgendwo unterwegs. Wir danken Pia Rauschenberg, unserer Podcast-Patin von Zeit Online, die selbst auch regelmäßig im Podcast bei Zeit Online zu hören ist.
Ja, danke auch nochmal von mir an dich, lieber Klaus, dass du deinen Urlaub für uns unterbrochen hast. Eine Sache können wir vielleicht noch schnell erzählen. Wir hatten gehofft, dass du uns als Geräusch irgendwas vom Strand mitbringst, den Sand unter deinen Füßen oder so. Aber der Sand ist so weich, dass der Klaus ihn nicht hörbar machen konnte für den Podcast.
Damit wir auch mal was Positives über Amerika sagen, ja, der genau. Weiche Sand von Maine.
Ja, Reisetipp an alle eure Hörerinnen und Hörer oder unsere Hörerinnen und Hörer: Maine, New England, die Küste von Maine, und der Sand ist so weich, dass man ihn nicht hörbar machen kann. Du hast recht, liebe Tina.
Aber die Nordsee ist auch toll. Wenn Sie mögen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann hören Sie uns am kommenden Freitag wieder. Dann sind hier wieder Anna Grabitz und Marc Brost. Und uns können Sie dann wieder in 2 Wochen hören. Und natürlich können Sie zwischendurch auch ganz viele andere von den fabelhaften Zeit-Podcasts hören. Den Nachrichten-Podcast Was Jetzt, der immer noch 2x täglich kommt. Das einzigartige Zeitverbrechen oder den neuen Feuilleton-Podcast Die sogenannte Gegenwart. Der ist auch ganz toll. Und die Tasse natürlich. Sie können natürlich, lieber Klaus, du bekommst, wie immer, wie jeder Gast von uns, bekommst du eine Tasse, eine Politikteil-Tasse, wenn du dann wieder zurück bist vom weichen Sand. Und wer noch nicht in unserer Sendung war, kann die aber auch bestellen. Die gibt's auf der Homepage von Zeit Online. Da kann man die Politikteil-Tasse bekommen.
Hoch die Tassen. Vielen Dank.
Hoch die Tassen.
Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.